als George Whitefield, der Erweckungsprediger aus England, später dann in den USA. Er rief die Menschen von Edinburgh um 5 Uhr früh aus dem Bett, um zu seiner Kirche, zu seiner Gemeinde zu kommen, um seine Predigt zu hören. Also wenn ihr denkt, 9 Uhr ist früh, das ist nicht früh. 5 Uhr morgens. Und da traf ein Mann auf dem Weg zur Kirche, der auch auf dem Weg war zum Gottesdienst. Stellt euch mal vor, 5:30 am Morgen auf dem Weg zum Gottesdienst. Auf David Hume, der schottische Philosoph und Skeptiker. Und er wundert sich und spricht Mr. Hume an und sagt, was machen Sie denn eigentlich hier? Ich dachte, Sie glauben nicht an das, was Herr Whitefield glaubt. Und der David Hume antwortet, ich glaube nicht, aber er glaubt. George Whitefield hatte Enthusiasmus, Begeisterung. Er war ergriffen von dem, was er sagte und predigte. Und das beeindruckte sogar einen Skeptiker und Philosophen wie David Hume. Nun, Paulus, der Heidenapostel, hatte auch diese alles verzehrende Leidenschaft in sich selbst, das Evangelium von Jesus Christus zu predigen. Das ist das, wofür er lebte, nach seiner Bekehrung natürlich. Das ist das, wofür er brannte, würde man sagen heute. Und nichts und niemand sollte sich dem in den Weg stellen. Nichts sollte das Evangelium behindern, nicht einmal er selbst. Also er selbst wollte sich selbst aus dem Weg gehen, damit das Evangelium nicht behindert wurde. Und deshalb war er auch bereit, etwas zu tun, was wir in unserer heutigen Gesellschaft neu lernen müssen. In einer Gesellschaft, in der wir alles bekommen, was wir wollen und das uns auch so verkauft wird, dass das der Sinn des Lebens ist. Du musst dir deine Wünsche und deine Träume erfüllen. Alles, was du willst, musst du sofort haben, möglichst ohne dafür zu bezahlen, möglichst Schulden zu machen. Alle deine Wünsche musst du erfüllen, jetzt und sofort. Alle deine Begierden müssen gestillt werden. Und wir müssen lernen, etwas zu tun, was wir als in unserer Gesellschaft verlernt haben. Verzichten. Verzichten. Und zwar verzichten auf Vorrechte, auf Dinge, die mir zustehen. Es geht nicht mal jetzt nur um irgendwelche Wünsche, die egoistisch sind, sondern es geht hier einfach um ganz normale Dinge, die mir vielleicht tatsächlich zustehen, wo ich das Recht habe darauf. Und wir müssen lernen zu verzichten. Paulus hat genau das vorgelebt. Nun, wie kam es dazu? Warum schreibt er überhaupt solche Dinge im ersten Korintherbrief? Paulus schreibt seinen Brief an die Korinther in eine Kultur der Selbstdarstellung, in eine Kultur des Wettkampfs, der Philosophie und der Redekunst. Es war damals normal, dass man miteinander im Wettkampf stand, wer der bessere Redner ist und welcher Philosoph sich besser verkaufen konnte. Und so war die Gemeinde infiziert von dem Denken der Welt. Es gab Spaltungen, es gab Parteiungen. Und sie hielten zu den Aposteln wie zu großen Philosophen ihrer Zeit. Oh, ich gehöre zu Paulus, ich bin ein Jünger des Paulus. Und die anderen, nee, wir sind Jünger des Apollos. Und ich bin ein Jünger des Petrus. Und so gab es Streitereien und Parteiungen. Und das Evangelium, die gute Nachricht, wurde irgendwie vergessen. Und Paulus muss sich daran erinnern. An diese einfache, klare Botschaft des Evangeliums, der Erlösung durch Glauben allein. Es ist der große Gleichmacher. Es ist der große Einheitbringer sozusagen für euch. Alle eure Parteiungen sind umsonst, weil Apollos und Paulus und Petrus, wir sind alle nur Diener desselben Evangeliums, derselben Botschaft. Das macht er sehr deutlich in den Kapiteln 1 bis 4 im 1. Korintherbrief und belehrt sie darüber, was wahre Weisheit ist. Wahre Weisheit kommt nicht aus der Welt, kommt nicht von den Philosophen. Sie kommt durch Offenbarung von Gott. Hier ist Weisheit in dem Evangelium und nur im Evangelium zu finden. Schließlich ist das Evangelium, das wahre Evangelium, aber auch eine Botschaft der Freiheit. Eine Botschaft der Freiheit, aber nicht der Freiheit, alles zu tun und zu lassen, was immer ich will, sondern der Freiheit von Sünde, der Freiheit vom Bösen. Wir sind frei als Kinder Gottes. Wir müssen nicht mehr sündigen. Und das musste Paulus auch deutlich machen, weil die Korinther haben da irgendwas ganz falsch verstanden mit der Freiheit. Sie haben gedacht, die Freiheit bedeutet, ich kann jetzt einfach nach Lust und Laune leben. Und das ist nicht wahre Freiheit, das ist Versklavung unter die Sünde. Und so gab es sexuelle Unzucht, es gab Unmoral, es gab Streitereien, man zog sich vor Gericht und Paulus musste diese Dinge in den Kapiteln 5 und 6 regeln und ansprechen. Und dann ab Kapitel 7 geht er auf Dinge ein, die er direkt, also Fragen, die er direkt von den Korinthern zugesandt bekommen hat, durch einen Brief. Die ersten 6 Kapitel bezieht er sich auf Dinge, die er gehört hat, Berichte, die er gehört hat, die er aber zunächst regeln musste. Und ab Kapitel 7, 8 und jetzt Kapitel 9 mittlerweile geht er auf ganz spezifische Fragen ein, die die Korinther hatten. Und er gibt dazu sehr spezifische Antworten. Das ist ganz, ganz wichtig, das jetzt im Hinterkopf zu behalten, wenn wir uns langsam jetzt weiter bewegen Richtung Kapitel 10, 11, 12, 13, 14, wo diese sogenannten schwierigen Stellen kommen, die Stellen über das Kopftuch, die Stellen über die Geistesgaben. Wir haben hier eine spezifische Situation in Korinth und in diese spezifische Situation spricht Paulus hinein. Dieser Kontext müsst ihr im Hinterkopf behalten und auch hier im Kapitel 9 ist das sehr wichtig. Der spezifische Kontext ist nämlich Kapitel 8. Da ging es um die Frage der Freiheit des Christen. Wird im Kapitel 10 dann auch nochmal angesprochen werden. Und die Frage war, Götzenopferfleisch, das auf dem Markt verkauft wurde oder auch in den Tempeln angeboten wurde, darf man das essen oder nicht? Einige sagten, nein, die hatten ein schwaches Gewissen, das erinnerte sie an all diesen Götzendienst, den sie früher betrieben haben, sie konnten das nicht tun. Und andere sagten, die schon eher stärker waren in der Erkenntnis, aber wow, wir sehen, es gibt diese Götzen gar nicht, es gibt nur einen Gott. Ich habe die Freiheit, das zu essen. Lass uns zum Tempel gehen und leckere Gyros essen, kein Problem. Und die anderen sagen, nee, da habe ich ein Gewissen. Und Paulus muss sie ermahnen und sagt, hey, seid doch nicht so rücksichtslos. Verletzt nicht das schwache Gewissen des schwachen Bruders. Und es ist besser zu verzichten auf ein Vorrecht, das ich habe, auf eine Freiheit, die ich habe. Es ist besser zu verzichten, als dass ich irgendjemandem ein Anstoß zur Sünde wäre. Und das ist genau der Kontext hier, in dem dann auch Kapitel 9 geschrieben wurde. Paulus sagt, schaut mich an. Ich bin ein Beispiel dafür. Ich habe auch auf Vorrechte verzichtet, weil ich kein Hindernis sein wollte. Und jetzt werde ich auch noch von euch kritisiert dafür. Aber das ist der Grund, warum ich auf Bezahlung verzichtete, sagt Paulus. Weil ich nicht wollte, dass ihr denkt, ich bin nur auf Geld aus. Ich bin einer von diesen Wanderphilosophen, von diesen Wanderpredigern, der nur an eure Taschen will, der das nur für Geld macht und sich bereichern will. Eben irgendwie so das Ziel hat, ein Privatjet zu haben eines Tages, oder keine Ahnung, Mercedes rumfahren, und Cadillac oder was immer. Ja, das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist es nicht, mich zu bereichern an euch, sondern ich habe ganz andere Motive gehabt und um euch das zu beweisen, habe ich verzichtet. Um euch das zu beweisen, habe ich verzichtet. Und so kommt er in Kapitel 9 auf diesen Verzicht zu sprechen. Erst haben wir letztes Mal gesehen, spricht er erstmal die Rechte an, die er eigentlich gehabt hätte. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, die Rechte des Mannes Gottes auf Versorgung, auf Entlöhnung seiner Arbeit. Einerseits, weil die Arbeit selber einen Wert hat, weil sein Amt wichtig ist und weil es auch eine erhabene Tätigkeit ist. Er geht mit heiligen Dingen um. Er wird verglichen mit dem Priester im Alten Testament. Das haben wir letztes Mal angeschaut. Und Paulus will eigentlich dann darauf eingehen, dass er eben darauf verzichtet hat, aber er muss das erstmal ganz klar darlegen. Und das ist für uns sehr hilfreich, dass wir sehen können, dass das nicht der Normalfall ist, was Paulus machte, sondern dass das Dinge sind, die wir als biblische Prinzipien erkennen und sagen, okay, der Mann Gottes verdient es, entlohnt zu werden für seine Arbeit. Und trotzdem betont Paulus in diesem Abschnitt schon in Vers 12, sagt er, wir haben von diesem Recht keinen Gebrauch gemacht. Ich meine, der sich selbst und sein Missionspartner. Und die haben von diesem Recht keinen Gebrauch gemacht, obwohl sie dann dafür kritisiert wurden. Und jetzt beschreibt er in Vers 15 bis 27, beginnt er jetzt diesen Verzicht zu beschreiben. Er beschreibt unter anderem das Motiv dieses, dieses Verzichts in den Versen 15 bis 18. Dann beschreibt er das Wesen, wie das genau ausgesehen hat in den Versen 19 bis 22 und schließlich das Mittel des Verzichts, Verse 24 bis 27. Wir werden heute nur den ersten Abschnitt betrachten, keine Angst. Dann sind wir heute noch um 14 Uhr da, das wollen wir nicht. Aber wir wollen das Motiv, wir wollen uns die Motive anschauen, die Paulus hatte. Nächstes Mal werden wir dann das Wesen betrachten, wie das genau ausgesehen hat. Was war denn das Wesen dieses Verzichts und letztlich eben das Mittel, die Disziplin, die er anwandte, um diesen Verzicht zu leben. Und ich denke, jeder einzelne dieser Abschnitte ist für uns sehr, sehr wichtig. Und wir können das sehr praktisch auch in unserem Leben anwenden. Auch wenn das, wie gesagt, sehr, sehr spezifisch ist, was Paulus hier sagt und eigentlich spezifisch auf die Situation der Korinther zugeschnitten ist, finden wir doch sehr viele zeitlose Prinzipien, die wir für uns heute auch anwenden können. Das Motiv für Paulus war das Evangelium. Das Wesen der Anpassung in den Versen 19 bis 23 ist das, was wir vielleicht heute auch Kontextualisierung nennen. Ja, wir passen uns einen bestimmten kulturellen Kontext an. Aufpassen, hier geht es nicht um irgendeinen Pragmatismus oder irgendeine Anpassung an die Welt, sondern hier geht es um einen ganz bewussten Verzicht auf irgendwelche Vorrechte oder Dinge, um sich einer bestimmten Kultur anzupassen. Und darüber werden wir auch sprechen. Und dann letztlich eben die Selbstdisziplin, die er in den Versen 24 bis 27 erwähnt. Aber lasst uns jetzt mal auf die Motive zu sprechen kommen. Hier in den Versen 15 bis 18 sehen wir, dass Paulus letztlich vom Evangelium selber motiviert war. Das Evangelium selber, die gute Nachricht von Jesus Christus, motivierte ihn zu diesem Verzicht. Und wir lesen diese Verse jetzt gemeinsam, 1. Korinther Kapitel 9, die Verse 15 bis 18. Hier heißt es: Ich aber habe von keinem dieser Dinge Gebrauch gemacht. Ich habe dies aber nicht geschrieben, damit es so mit mir geschehe, denn es wäre besser für mich zu sterben, als dass jemand meinen Ruhm zunichte machen sollte. Denn wenn ich das Evangelium verkündige, so habe ich keinen Ruhm. Denn eine Notwendigkeit liegt mir auf. Denn wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündigte. Denn wenn ich dies freiwillig tue, so habe ich Lohn. Wenn aber unfreiwillig, so bin ich mit einer Verwaltung betraut. Was ist nun mein Lohn? Dass ich das Evangelium verkündigend das Evangelium kostenfrei mache, so dass ich von meinem Recht am Evangelium keinen Gebrauch mache. Bis hierher. Wir finden in diesem Text vier Motive, bewirkt durch das Evangelium, welche uns zum Verzicht motivieren oder zum Verzicht antreiben. Also vier Motive, vier Beweggründe, die uns auf Grundlage des Evangeliums, weil wir das Evangelium verstehen, weil das Evangelium dein und mein Zentrum des Lebens ist, die uns motivieren zu verzichten im Dienst auf Vorrechte, auf bestimmte Dinge, die wir vielleicht tatsächlich das Recht hätten dazu. Aber wir merken, es ist besser zu verzichten um der anderen willen, um dem Dienst am Evangelium keinen Schaden zu bringen. Also vier Beweggründe, vier Motive bewirkt durch das Evangelium, welche uns zum Verzicht antreiben. Und wir steigen gleich ein. Der erste Grund hier, den Paulus hatte, ist Leidenschaft. Leidenschaft. Vers 15. Ich lese nochmal vor, ich aber habe von keinem dieser Dinge Gebrauch gemacht, sagt er, ich habe dies aber nicht geschrieben, damit es so mit mir geschehe, denn es wäre besser für mich zu sterben, als dass jemand meinen Ruhm zunichte machen sollte. Und diese Dinge, die er hier erwähnt, das sind natürlich, das ist das Vorrecht, bezahlt zu werden als Mann Gottes. Und er deutet darauf hin, dass er eben nicht Gebrauch gemacht hat von diesen Dingen. Das heißt, nicht jeder Bibellehrer muss diesem Beispiel folgen, sondern Paulus sieht sich hier als Ausnahme. Er selbst, und das betont er hier im griechischen Text, ich selbst habe von diesen Dingen nicht Gebrauch gemacht, keinerlei Gebrauch gemacht, wie das auch schon in Vers 12 gesagt wurde. Und indem er diese Dinge in den Versen 1 bis 14 aufschrieb, wollte er auch nicht erreichen, dass sie nun damit beginnen, ihn zu unterstützen. Er hat auch nicht gesagt, ich habe euch das jetzt nicht alles aufgeschrieben, damit ihr jetzt anfangt, damit mich zu bezahlen. Das war auch nicht mein Motiv. Das muss er klarstellen. Ich habe dies nicht geschrieben, damit es mit mir jetzt so geschehe, sozusagen. Ich müsste es nicht beginnen, damit mich zu bezahlen, denn es wäre besser für mich zu sterben. Er sagt, lieber sterbe ich. Paulus war entschlossen in dieser Sache, als dass jemand meinen Ruhm zunichte machen sollte. Nun, diese Ausdrucksweise hier, diesen Ruhm lasse ich mir nicht nehmen, das hört sich etwas stolz an in unseren Augen, ja, weil wir das Wort Ruhm meistens negativ sehen in unserem Sprachgebrauch. Aber tatsächlich im Griechischen ist das Wort Ruhm auch im positiven Sinne zu verwenden. Es ist eine Freude, eine bestimmte Gewissheit auf etwas. Zum Beispiel sagt er in 1. Korinther 1,31, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Also wenn ich mich des Herrn rühme, dann ist das meine Gewissheit. Ich setze alles auf eine Karte. Das ist das Ding, das ich mir nicht weglassen oder wegnehmen lasse, sozusagen. Das ist mein Ruhm. Also hier nicht im Sinne von Stolz, hey, seht mal mich an, wie gut ich bin. Das meint er damit nicht. Und wir sehen ganz interessant die Emotion, die Leidenschaft, die Paulus hat hier. Es ist nämlich ein grammatisch unvollständiger Satz hier und die Übersetzungen versuchen alle möglichen Turnübungen zu machen, um das irgendwie zu rüberzubringen ins Deutsche. Zum Beispiel die Elberfelder 2003 schreibt in einer Fußnote, denn es wäre besser für mich zu sterben als, dann kommt ein Strich, mein Ruhm soll keiner zunichte machen. Das ist abgebrochen. Oder Mengeübersetzung sagt, denn lieber wollte ich sterben als, wieder ein Strich, nein, meinen Ruhm soll mir niemand zunichte machen. Nun, der Punkt hier ist, es ist tatsächlich so im Griechischen. Es ist ein abgebrochener Satz. Und man kann jetzt das versuchen auszuglätten und einfach so zu lassen, wie es da ist. Und es kommt zum Ausdruck, dass Paulus wirklich in leidenschaftlicher Art und Weise das gepredigt hat und wahrscheinlich ein Sekretär das aufgeschrieben hat. Man kann sich das richtig vorstellen, wie er das gemacht hat. Also, in dieser Sache, lieber sterbe ich als nein, also meinen Ruhm lasse ich mir nicht nehmen. Seht ihr, das ist Leidenschaft, das ist ein Feuer, das hier brennt bei Paulus. Das kommt hier durch, sogar im geschriebenen Text. Paulus ist leidenschaftlich. Es geht ums Evangelium, es geht ums Zeugnis für den Herrn, es geht um alles hier. Er ist sogar zum Sterben bereit. Man kann darin deutlich sehen, wie wichtig es Paulus war, sein Motiv. Er war kein Wohlstandsprediger, er machte seinen Dienst nicht für Geld und Ansehen und Luxus. Er beherzigte den Ratschlag in 1. Petrus 5, Vers 2, hütet die Herde, den Befehl, besser gesagt, den Ratschlag, den Befehl. Hütet die Herde Gottes bei euch, indem er nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt. Freiwillig, nicht nach schändlichem Gewinnstreben, heißt es da, sondern mit Hingabe. Paulus war hingegeben. Paulus wollte nicht für einen Lehrer gehalten werden, der nur für Geld arbeitet. Jemand fragte mal Charles Spurgeon, wie kann ich lernen, so zu sprechen wie du? Charles Spurgeon antwortet, es ist ganz einfach. Du nimmst einen Eimer Kerosin, schüttest ihn über deinen Kopf, steckst dich in Brand und rufst alle Leute herzu und die können dir zuschauen, wie du verbrennst. Leidenschaft, hat jemand mal gesagt. Das Wort Leidenschaft setzt sich aus zwei Worten zusammen. Das ist jetzt nur spaßeshalber, okay? Das ist nicht ernst. Leiden und schaffen. Ja, wir Schweizer, wir schaffen, wir arbeiten nicht. Ich glaube, die Schwaben sagen auch schaffen, richtig? Ne? Ja, genau. Die können mich verstehen, das ist gut. Leiden, Bereitschaft zum Leiden und arbeiten. Wir müssen bereit sein zu arbeiten. Leidenschaft kommt nicht einfach so. Wenn du leidenschaftlich bist, wenn du begeistert bist von etwas, nimm einen Sportler, nimm einen begeisterten Musiker, nimm irgendwas, die sind bereit zu leiden. Und die sind auch bereit, hart zu arbeiten. Das ist genau das, was Paulus war. Und das ist unser Vorbild. Ich meine, es geht hier ums Evangelium. Es geht hier nicht um vergängliche Dinge. Es geht hier nicht um Silber und Gold. Es geht hier um das ewige Evangelium, um dieses Bewusstsein zu haben. Gott, der Allmächtige, der Ewige, der unendliche Gott, der absolut heilig ist, absolut rein ist. Er kam hier in diese Welt, um zu sterben für uns, die wir nichts wert sind, die wir seine Feinde sind, die wir ihm ins Gesicht spucken mit unserer Sünde. Wir, für uns starb er. Er ließ sich von uns hassen, er ließ sich von uns verspotten, er ließ sich von uns martern und ans Kreuz schlagen. Mit jeder Faser meines Denkens, mit jedem Hassgedanken habe ich mehr Zorn aufgehäuft für den Tag des Gerichts. Und Christus kam und hat gesagt, alles ist weg, alles ist vergeben. Wir müssen uns das vergegenwärtigen. Das sollte uns leidenschaftlich machen. Das sollte uns motivieren. Christus starb trotzdem. Nicht nur für einen Gerechten, da würde man es ja noch verstehen, sagt Paulus an einer anderen Stelle. Aber für Ungerechte starb er. Welche Liebe, welche Güte, welche Gnade. Sollte uns das nicht begeistern? Sollte uns das nicht brennen lassen? Ja, Amen. Und das ist genau Paulus' Leidenschaft. Und das ist die Frage, die ich dir stelle heute Morgen. Wofür brennst du? Wofür verbrennst du? Ist es das Evangelium? Ist es das Christsein? Sind es die oder ist es irgendwas anderes? Ist es irgendwas anderes? Diese Leidenschaft motivierte Paulus zum Verzicht. Die Frage ist, was ist unsere Begeisterung? Sind das geistliche Themen? Prüf dich mal. Evangelium, Bibel, Gebet, Gemeinde, Jesu. Begeistert dich das? Macht dir das Freude? Kommst du gerne hierher am Sonntagmorgen oder ist es so, ach, jetzt muss ich mich wieder da hinschleppen in die Gemeinde? Ja? Wenn das so ist, dann stimmt etwas nicht mit dir. Dann musst du dich prüfen, wenn das so ist. Ich hoffe, dass das eine Freude ist. Ich hoffe, dass du freiwillig hierher kommst. Ich hoffe, dass du dich darum reißt und sagst, ich würde lieber noch 2 Gottesdienste und 3 Gottesdienste haben hier. Oder 3 Hauskreise, gleich 5 Stunden am Abend. Ja! Ja? Das ist Leidenschaft, das ist Begeisterung. Alles andere ist... Und das, ich predige hier zu mir selbst. Ich kenne das von mir auch. Ich bin auch faul und ich bin auch genauso ein Sünder wie ihr auch. Ich kenne das. Aber lass uns den Herrn anflehen, dass wir nicht lau werden. Meine lieben, lauwarme Christen spuckt der Herr aus in Offenbarung 3. Es sind ja gar keine Christen. Lauwarme Christen gibt es eigentlich gar nicht. Und ich frage mich manchmal oft, ob unsere Lauheit einfach damit zu tun haben, dass wir uns viel zu sehr mit diesem Leben hier beschäftigen, mit unseren Ambitionen, mit unseren Wünschen, mit dem, was wir noch alles erreichen wollen oder dem, was wir nicht erreicht haben und was wir nicht haben. Und wir beschäftigen uns mit diesem Zeug hier, das eigentlich völlig das verbrennen wird, das alles weg sein wird eines Tages, anstatt dass wir viel mehr uns auf das ausrichten, was kommen wird und vor allem uns das Bewusstsein machen, wir sind alle würdig, in die Hölle geworfen zu werden. Wir haben viel, viel, viel mehr als nur das Elend dieses Lebens hier verdient, dass wir vielleicht leiden, ja, vielleicht leidest du in dem Moment, vielleicht leidest du an einer Krankheit, vielleicht hast du Schmerzen, vielleicht ist irgendwas, aber denk immer daran, das, was ich und du, was wir verdienen, das ist noch viel, viel, viel mehr Schmerz. Es ist ein Schmerz, der nie aufhört, es ist die ewige Verdammnis, es ist die ewige Hölle, die ewige Einsamkeit, das ewige Isoliertsein, das ewige Kaputtsein und Sterben. Und du kannst nicht sterben, weil du einen Ewigkeitsleib hast und wirst nur die Schmerzen des Todes leiden eine Ewigkeit lang. Und davor hat uns der Herr bewahrt, wenn wir glauben. Davor werden wir verschont. Ist es nicht wert, dann auf gewisse Dinge zu verzichten? Zu sagen, okay, ich habe jetzt vielleicht nicht dies oder jenes in meinem Leben und leidenschaftlich zu sein für diese wunderbare Botschaft. Ich könnte hier noch viel mehr dazu sagen, aber ich glaube, wir verstehen den Punkt, Leidenschaft. Das trieb ihn an. Es gibt noch als Zweites hier. Zweitens, was trieb ihn auch noch an? Was war noch ein weiterer Beweggrund für Paulus oder auch für uns? Vers 16, Dringlichkeit. Dringlichkeit. Guckt euch mal Vers 16 an, hier heißt es, denn wenn ich das Evangelium verkündige, so habe ich keinen Ruhm. Denn eine Notwendigkeit liegt mir auf. Denn wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündigte. Wenn ich einfach bloß, das ist jetzt sinngemäß hier, das Evangelium verkündige, dann habe ich keinen Ruhm, weil das stammt nicht von mir, das ist nicht meine Idee, das habe ich mir nicht selber ausgesucht, diesen Auftrag, mein Amt als Apostel, hier spricht Paulus, habe ich nicht von mir selbst. Die Menge Übersetzung sagt, denn wenn ich die Heilsbotschaft verkündige, so habe ich daran keinen Grund, mich zu rühmen. Wenn ich es einfach nur so machen würde, hätte ich noch keinen Ruhm. Keine Freude, keine Gewissheit. Aber Paulus stand unter einem inneren Zwang. Er sagt hier, denn eine Notwendigkeit liegt mir auf. Die Schlachter 2000 sagt hier, ich bin dazu verpflichtet. Das ist eigentlich relativ schwach ausgedrückt, weil das Wort Notwendigkeit hier in Elberfelder ist Ananke. Das ist ein Druck, das ist ein Zwang. Das ist ein äußerer Druck. Es wird in Kapitel 7 für diese gegenwärtige Not bezeichnet, die da gewisse Leute dazu veranlasst, nicht zu heiraten. Also diese gegenwärtige Not, da ist Verfolgung, Leiden. Und das ist der Druck, das ist der innere Zwang, den Paulus hier aufliegt. Aufliegen, eine Notwendigkeit liegt mir auf, das ist ein Präsens. Es liegt mir beständig auf und es ist passiv. Das heißt, es wurde mir aufgelegt von Gott. Kommt nicht von mir, ist nicht meine Idee. Und der Herr Jesus, als er ihn berief, den Paulus, hat ihm den Auftrag gegeben. Er sollte ein auserwähltes Werkzeug sein, Apostelgeschichte 9,15. Und als Jesus ihn berief, konnte er sich nicht wehren, Paulus. Er hatte keine Wahl, er wurde einfach vom Pferd geschmissen und da war der Lichtstrahl und jetzt geht's los. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen, sagt Jesus. In der Apostelgeschichte 26,14, der Stachel ist ein Treiberstachel für Tiere. Paulus, dagegen kommst du nicht an. Du hast jetzt einen Druck hier, eine Notwendigkeit, die liegt dir auf. Und du machst jetzt das, was ich dir sage. Du gehst jetzt hier zu den Nationen und du wirst jetzt leiden und du wirst das Evangelium verkündigen. Du wirst ein Heidenapostel sein. Und wenn man versteht, aus welchem Hintergrund der Apostel kam, als Pharisäer, kann man sich auch vorstellen, wie schwer es für ihn war, dieses alte Ich abzulegen. Mein Paulus war angesehen. Er hatte eine angesehene Ausbildung. Er wurde von den Besten unterrichtet. Das sehen wir in Philipper 3, Vers 5 und 6, wird das beschrieben. Und man hätte sagen können, Paulus, du hättest Karriere machen können als großer Rabbi, als großer Theologe. Und nun schau dich an, wer du bist, ein Nichts. Du bist sogar im Gefängnis gelandet. Was für eine Karriere. Was für ein Abgang. Und deshalb musste er sich selber disziplinieren, sich unter die Macht Gottes beugen und nicht gegen den Stachel ausschlagen. Glaubt ihr, Paulus hatte nicht auch Rebellion im Herzen? Er war auch ein Mensch, wie du und ich. Der hat vielleicht sogar auch gedacht, oh, wäre ich doch lieber Pharisäer geblieben. Der hat vielleicht auch mal solche Gedanken gehabt. Das ist ein Mensch, wie du und ich. Er stand unter dem Druck. Ähnlich wie Jeremia im Alten Testament, wenn ihr Jeremia 20 lest, da heißt es so etwas Ähnliches. Der Prophet benutzt dieselbe Sprache. Du hast mich überredet, Herr, und ich habe mich überreden lassen. Und jedes Mal, wenn ich predige, dann leide ich nur weiter, aber ich muss weiter predigen, ich kann nicht gegen dich an. Dringlichkeit, sagt auch Jeremia im Alten Testament. Stellt euch das mal vor. Ich meine, die Bekehrung des Paulus, es fällt uns manchmal schwer, uns das vorzustellen. Stellt euch mal vor, ein fanatischer ISIS-Kämpfer kommt zum Glauben. Der hat vor ein paar Monaten noch Christen aufgeschlitzt und enthauptet und jetzt sitzt er hier bei uns im Gottesdienst. Das ist ungefähr so das, was wir uns vorstellen müssen bei Paulus. Paulus hat die Gemeinde verfolgt. Der war einer von denen. Nieder mit ihnen, tötet sie, steinigt sie. Der war dabei bei der Steinigung des Stephanus, hat zugeguckt, gesagt, super, mach ihn fertig. Und plötzlich ist er selber einer von ihnen. Das Gewissen muss ihn geplagt haben oder auch einfach dieses Bewusstsein, dieses alte Leben hinter sich zu lassen. Und an einer anderen Stelle macht Paulus auch nochmal deutlich, wie das ihn drängte. In 2. Korinther 5,14, das ist der Vers, den wir, soweit ich weiß, auf dem Gemeindeblatt haben, die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. 2. Korinther 5,14. Der Punkt ist hier einfach, dieses Anliegen ist dringlich. Und es ist so dringlich, dass sich Paulus sogar selber Gericht androht. Guck mal wieder zurück in 1. Korinther 9,16. Er sagt dann, denn wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. Dieses wehe mir ist ein alttestamentlicher Ausdruck für Gericht. Die Propheten haben immer mit diesem wehe, wehe dem Gottlosen, haben sie Gericht angekündigt. Paulus ruft sozusagen auf sich selbst Gericht herab und sagt, wehe mir, möge Gott mich kaputt machen, mich richten, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. Als Christen sind wir wie Feuerwehrleute, die in einem brennenden Haus sind. Und das sind lauter Leute, die schreien, die ersticken, die sterben. Und was machen wir? Wir stehen rum. Gleichgültig denken, naja. Oder ich bin jetzt zu müde, ich mag nicht. Oder na, was denkt er wohl, wenn ich ihn jetzt hier retten will? Der denkt dann, das ist wahrscheinlich anstößig, wenn ich das jetzt. Nein! Das würde kein normaler Mensch tun, sowas. Wir würden sofort handeln und sagen, wir müssen raus hier, das brennt hier, du bist in Lebensgefahr. Und genauso sind die Menschen um uns herum, die Ungläubigen. Sie stehen mitten in einem brennenden Feuer und sind jeden Moment dabei, hineinzufahren und zu verbrennen, für immer und ewig. Dringlichkeit. Alle 3 Sekunden stirbt ein Mensch auf diesem Planeten. Jetzt. 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 So geht's weiter. Und die meisten von diesen Menschen gehen in die Hölle, die ewige Hölle. Alle 3 Sekunden ungefähr, Durchschnitt. Vielleicht sind es auch 5 oder 4, aber es sind viele. Es ist dringlich. Und Paulus, was ist bewusst? Eine Dringlichkeit da. Wir können nicht warten und rumsitzen und ja, lass uns mal auf den guten Moment warten. Nein, jetzt ist der Moment. Jetzt müssen wir gehen. Und es liegt ihm als eine Last auf hier. Und deshalb war er bereit, natürlich das Evangelium auch ohne Bezahlung zu verkündigen. Es war dringlich. Die Frage ist hier natürlich für uns, auch wenn wir nicht Apostel sind und auch wenn wir nicht diese Berufung haben, wie sie Paulus hatte, wie dringlich ist uns das Anliegen, das Evangelium zu verkündigen? Wie dringlich? Werden wir innerlich bedrängt? Fühlst du diese Last, die Paulus hatte? Fühlst du eine Last? Hast du überhaupt, stellst du dir das überhaupt mal vor, wo diese Menschen heute, die du um dich hast, die ungläubig sind, in 100 Jahren sein werden oder in 50 Jahren? Haben wir diese Last? Nehmen wir Gelegenheiten wahr? Auch solche Gelegenheiten wie so ein Adventskonzert, wo wir Leute einladen können, wo es nicht so schwer ist und man Menschen einfach mal so ins Gespräch kommt. Nehmen wir das wahr? Arbeiten wir dann unserer Menschenfurcht oder sind wir so ein bisschen, naja. Und dann am Ende des Lebens wirst du dann Menschen haben, die jetzt um dich herum sind, die eines Tages zu dir sagen werden, warum? Warum hast du mir nichts gesagt? Du warst die ganze Zeit neben mir an meinem Arbeitsplatz, hast mir nichts gesagt. Wollen wir das? Fühlen wir die Dringlichkeit dieses Anliegens? Das ist das, was Paulus fühlte. Also wir haben Leidenschaft, Begeisterung für das Evangelium, wir haben Dringlichkeit. Der dritte Beweggrund finden wir in Vers 17, das ist Verwaltung. Verwaltung. Er sagt hier, Paulus, denn wenn ich dies freiwillig tue, so habe ich Lohn. Wenn aber unfreiwillig, so bin ich mit einer Verwaltung betraut. Freiwillig hier im Sinn von aus freiem Entschluss. Also wenn ich das einfach so aus eigenem persönlichen Entschluss tun würde, da hätte ich Lohn. Hätte ich Anspruch auf Lohn sozusagen. Aber es liegt ja eben ein Druck, eine Notwendigkeit auf mir. Und deshalb ist jetzt eine Verwaltung, Oikonomia, eine Verwaltung, bin ich vertraut, mit einer Verwaltung. Das war eine Verwalterschaft eines Sklavenmeisters, der einen ganzen Haushalt managen musste. Er ist ein Manager, ja? Ein Haushalter. Und mein Meister und Herr erwartet von mir, dass ich ein guter und vor allem ein treuer Haushalter bin. Ich bin ein Sklave und von mir wird erwartet, was? Dass ich genau das tue, was mir gesagt wird. Das ist unsere Aufgabe. Nicht mehr und nicht weniger. Ich habe euch das Beispiel letztes Mal vom Kellner gebracht schon. Der Kellner hat diese Aufgabe, das Essen vom Koch zum Tisch zu bringen und es nicht zu verändern in der Zwischenzeit. Und das ist unsere Aufgabe, meine Lieben. Wir müssen gute, treue Verwalter des Evangeliums sein. Des Geheimnisses Gottes. Und dann, es gibt viele Beispiele dafür. Jesus bringt ein solches Beispiel in Lukas 17, wo er von den Knechten spricht. Wer aber von euch wird zu einem Knecht, der pflügt oder weidet, wenn er vom Feld kommt, sagen, komm her und setze dich zu Tisch. Also wenn du ein Knecht bist, wenn du ein Sklave bist, dann arbeitest du den ganzen Tag auf dem Feld und dann kommst du nach Hause und der Herr und Meister sagt, okay, jetzt kannst du dich hinsetzen und essen. Nein, natürlich nicht, du bist ein Sklave. Was soll das? Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendbrot, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe und danach sollst du essen und trinken. Ist es nicht so? Dankt er wohl jenem Knecht, dass er getan hat, was ihm befohlen war? Na sicher nicht. Er ist ja ein Knecht, dafür ist er ja da. So sollt ihr auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, sprechen, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Wir sind es schuldig. Wir sind es schuldig. Wir sind Verwalter. Treue, das zu tun, wofür man da ist, ohne Lob zu erwarten. Das ist der Punkt. Weil wir nur das getan haben, was wir tun sollten, das ist nichts Besonderes, das erwartet man von einem Knecht und Sklaven. Letztlich sind wir alle Verwalter über das Evangelium, Haushalter der Geheimnisse Gottes. So nennt sich Paulus in 1. Korinther 4, Vers 1. Soll man von uns betrachten, oder so soll man uns betrachten, als Diener des Christus und Haushalter der Geheimnisse Gottes. Im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Das ist also eine weitere Motivation hier. Paulus wollte sich selbst aus dem Weg gehen, weil er wusste, das Evangelium ist nicht von mir, ich verwalte das nur. Und ich will dafür nicht jetzt Geld haben unbedingt oder irgendwas, weil das ist ja letztlich das, wofür ich lebe und was mir aufgetragen wurde. Ich diene meinem Herrn, ich mache das im Auftrag von jemand anderem. Und deshalb will ich alles tun, um kein Hindernis dafür zu sein. Verzicht. Und nicht nur so das, was ich gerade noch so übrig habe an Zeit oder an Ressourcen meinem Herrn geben, sondern ich bin ein Sklave, ich gehöre ihm. Alles an mir gehört ihm. Alles, was ich habe und was ich bin, gehört ihm. Und meine Lieben, Resten, Überresten, sind nicht beliebt. Ja, wir nennen beim Essen, nennen wir das auch Leftovers. Ja, wenn wir irgendwas übrig haben, irgendwie ein bisschen Blumenkohl und dann am nächsten Tag gibt es halt die Überresten, ja, dann gibt man Blumenkohl und Schokolade und dann, nee, natürlich nicht. Aber ihr wisst, was ich meine, man würde das nicht einem Gast servieren. Ja, man würde sagen, wir haben noch ein paar Überresten hier, es sind ja Gäste, also können wir das denen geben. Aber so machen wir das manchmal mit dem Herrn. Wir geben ihm den Überrest unseres Geldes, wenn überhaupt noch was übrig ist Ende des Monats. Oder den Überrest unserer Energie und Zeit. Oder den Rest unseres Lebens, unserer Jugend verschwenden wir für Macht, für Gier, für Karriere. Und dann, am Ende des Lebens, dann werde ich mich dann noch um Gott kümmern, um den Dienst. Das wollen wir nicht. Das soll nicht so sein, weil wir haben eine Verantwortung, wir haben eine Verwaltung, mit der wir betraut sind. Alle Zeit, alles Geld, alle Kraft, alle Gesundheit, was immer dir gegeben ist, gehört dir nicht. Es gehört dir nicht. Es ist nicht deins. Und du kannst nicht frei darüber verfügen, sondern der Herr verfügt darüber. Und wir müssen uns Gedanken machen, wie können wir seinen Willen hier auf Erden voranbringen mit unseren Ressourcen. Wir wollen ja gute Verwalter sein. Wie können wir seinen Auftrag erfüllen hier auf Erden, wenn wir gute Verwalter sein wollen. Also das war das Motiv für Paulus, auf Vorrechte und Bequemlichkeit zu verzichten im Dienst. Das Bewusstsein, dass er nur ein Verwalter ist. Es ist eine Verwaltung auferlegt. Das motivierte ihn eben auch auf Geld zu verzichten. Geld, das er brauchte zum Leben. Nicht nur, um sich Luxusgüter zu kaufen, sondern wirklich um zum Überleben. Er musste dann hart arbeiten als Zeltmacher und wurde dafür auch noch verachtet von der griechischen Kultur. In der griechischen Kultur war es nicht üblich für einen Philosophen, mit den Händen zu arbeiten. Das macht man nicht, das ist nicht geistlich. Ihr wisst ja, die Griechen, Körper und Geist getrennt. Körper ist irgendwie das Böse. Und deshalb als Philosophe musst du nur immer dich mit geistlichen Dingen beschäftigen, dass du nicht arbeiten gehst. Das kann man nicht machen. Und so verachtete man ihn. Und das ist natürlich die Frage, bin ich ein guter Verwalter? Bin ich mir bewusst, dass ich überhaupt ein Verwalter bin? Also wir haben Leidenschaft bei Paulus, wir haben Dringlichkeit, wir haben Verwaltung. Und jetzt haben wir noch ein viertes Motiv, einen vierten Beweggrund, das ist die Selbstlosigkeit. Ein vierter Beweggrund aufgrund des Evangeliums, aufgrund dessen, dass ich das Evangelium verstehe, der mich antreibt, im Dienst zu verzichten auf Vorrechte, ist einfach die Selbstlosigkeit. Die Selbstlosigkeit, die Jesus schon vorgelebt hat und die Paulus uns auch vorlebt. Was ist nun mein Lohn? Vers 18. Dass ich das Evangelium verkündigend, das Evangelium kostenfrei mache, sodass ich von meinem Recht am Evangelium keinen Gebrauch mache. Was ist nun mein Lohn? Es ist die innere Befriedigung, das reine Gewissen, die Freiheit zu haben, das Evangelium umsonst anzubieten, kostenlos zu machen. So sagt es eine englische Übersetzung, oder darbieten, sagt auch die Schlachter und die Mengeübersetzung. Er wurde dadurch finanziell von niemandem abhängig, so konnte ihn niemand kontrollieren, konnte ihm niemand sagen, was er zu predigen hat. Es war damals sehr üblich, eine Kultur, dass bestimmte Philosophen bestimmte Gönnerschaften hatten, denn sie dann auch ein bisschen hörig sein mussten. Das wollte er nicht. Wollte nicht, dass man ihm das irgendwie vorhalten kann. Ja, du machst das nur, weil der dich bezahlt, deshalb sagst du das. Und das wollte er nicht. Sein Ziel war einfach, von jeglicher Verdächtigung des Missbrauchs frei zu sein. Und deshalb sagte er so, dass ich von meinem Recht am Evangelium keinen Gebrauch mache. Gebrauch machen hier ist ein etwas anderes Verb als in Vers 15. Da ist es chraomai, hier ist es kata chraomai. Und diese kata, diese Vorsilbe, die passt sie gut in den Kontext. Sie verwandelt das so ein bisschen in runterbrauchen, aufbrauchen. Ein Kommentar sagt auch ausnutzen. Also hier sehen wir schon, dass Paulus sagt, ich wollte nicht so aussehen, als würde ich das ausnutzen, als würde ich das aufbrauchen, sozusagen. Missbrauchen, kann man schon sagen. Paulus war eben nicht auf Ausnutze aus. Alle Rosinen aus dem Kuchen für mich. Ja, nicht so. Das war nicht seine Einstellung. Im Gegensatz zu den Korinthern. Die Korinther haben alles ausgenutzt. Ihre Freiheit, die sie hatten plötzlich, ihre christliche Freiheit, haben sie ausgenutzt zu unmoralischen Dingen. Sie suchten den Lohn am falschen Ort, nämlich bei der Welt, beim Ansehen der Welt. Sie buhlten um die Gunst der Welt, der Philosophen, der Welt der Philosophen und des Wettbewerbs. Sie wollten angesehen sein als Christen in der Gesellschaft. Das ist der sichere Fall jeder Gemeinde und jedes christlichen Werkes, wenn es anfängt. Es will bei der Welt ankommen, es will angesehen sein. Weil dadurch müssen wir uns immer anpassen, müssen Kompromisse eingehen. Das ist genau das, was sie auch gemacht haben. Und Paulus bestand das deshalb darauf, nein, mein Lohn, mein Ruhm kommt nur vom Herrn. Ich will ein treuer und guter Knecht sein. Und das sollten wir uns auch überlegen. Wenn du und ich, wenn wir eines Tages vor dem Herrn stehen, dann musst du dir überlegen, was du hören willst. Was möchtest du hören, was der Herr Jesus zu dir sagt? Dich anguckt und sagt, naja, komm halt. Ja. Oder möchtest du hören, du treuer und guter Knecht? Ja, das ist die Frage. Was wollen wir hören? Und Paulus wollte das hören. Ich will treu sein. Deshalb ich bin ich bereit, auf alles zu verzichten, allem zu entsagen, wenn es nur nicht dem Evangelium, wenn es nur nicht meinem Auftrag, den ich von meinem Herrn habe, irgendwie ein Hindernis ist. Der Auftrag ist zu wichtig, als dass ich das riskieren würde. Es ist zu wichtig. Es ist zu entscheidend, es ist zu lebenswichtig, was ewiges Leben wichtig. Es geht nicht um Leben und Tod, es geht um ewiges Leben und ewigen Tod. Was gibt es Wichtigeres als das? Da kann ich mir nichts erlauben, kann ich mir gar nichts erlauben, sagt Paulus. Und deshalb habe ich verzichtet. Und deshalb habe ich gesagt, ich mache mich hier selber zur Illustration, um euch das zu zeigen, zu beweisen. Es ist das Evangelium der Gnade. Gott schenkt den Menschen das Heil umsonst und ich predige das Evangelium umsonst. Ich tue das einfach, um meine höheren Motive zu zeigen, meine Selbstlosigkeit euch zu beweisen. Mir geht es nicht darum, mich zu bereichern. Mir geht es nicht darum, euren Applaus zu bekommen. Mir geht es wirklich von Herzen darum, meinem Herrn treu zu sein und euch das Evangelium zu verkündigen. So ist es zum Beispiel auch bei einem Arzt. Wenn ein Arzt für Bezahlung arbeitet, da kann er das trotzdem aus edlen Motiven tun, indem er den Leuten hilft. Aber wenn er dieselbe Arbeit tut an Armen und Mittellosen, die ihn nicht bezahlen können, dann werden seine höheren Motive, die er vielleicht auch hat, wenn er an Patienten arbeitet, die ihn bezahlen, diese höheren Motive werden besser sichtbar. Es wird offensichtlich, dass er es nicht fürs Geld macht, weil er nämlich keins kriegt. Okay? Und genauso war es bei Paulus auch. Er wollte das einfach deutlich machen. Ich predige, ich tue das nicht für Geld, ich tue das nicht für Ruhm, für Ansehen, so wie ihr, Korinther. Ja, das war immer noch ihr Problem. Sie waren stolz und aufgeblasen. Ich sage, nein, ich habe selbstlose Motive, Selbstlosigkeit. Es geht hier nicht um mich, es geht um alles, aber nicht um mich. Einer meiner Professoren am Seminary hat mal gesagt, lass dich nicht bezahlen fürs Predigen, bezahle fürs Predigen. Also es war immer so sein Spruch, nimm einfach jede Gelegenheit wahr, selbst wenn du dafür bezahlen musst, tu es trotzdem. Und ich sage auch, selbst wenn mich die Zeugen Jehovas einladen würden, um bei ihnen zu predigen, solange ich das predigen kann, was ich will, ja, solange ich die Wahrheit predigen darf, würde ich es sofort machen, klar. Wir dürfen nicht auf Gelegenheiten warten, sondern müssen sie erkennen, wann sie kommen. Und das ist der Beweis hier. Paulus wollte zeigen, was seine Motive sind für diese Art von Dienst. Und die Frage für uns hier natürlich, es liegt auf der Hand, wie selbstlos bist du? Wie selbstlos bin ich in meinem Dienst? Geht es mir darum, Applaus zu bekommen, gesehen zu werden von anderen, wenn ich diene? Geht es mir darum, gelobt zu werden? Oder bin ich eben wirklich wie ein Knecht, der sagt, ich tue einfach meine Arbeit. Ich tue das, mir reicht das aus, dieser Lohn. Ich bin genügsam, wie Paulus sagt, mir reicht es, dass ich weiß, ich habe meine Pflicht erfüllt. Ich war ein treuer Knecht, dieser Lohn. Das ist mein Lohn, dass ich das Evangelium kostenfrei verkündigen darf. Dass ich dieses Privileg habe. Das ist mein Lohn, dass ich einfach dienen darf. Das ist alles, was ich will. Wo dienst du, um nicht gesehen zu werden, sozusagen? Von deinem Herrn natürlich gesehen zu werden. Das müssen wir uns fragen. Paulus war bereit zum Verzicht im Dienst, um des Evangeliums willen. Es motivierte ihn, er hatte Leidenschaft, die Dringlichkeit war ihm bewusst. Es war ihm bewusst, dass er ein Verwalter dieser Dinge ist. Und er war selbstlos, wie Jesus selbst. Jesus, was hatte Jesus davon, um uns zu erlösen? Was für ein Gewinn? Ich meine, er musste ja alles tun für uns. Wir haben schon was dazu beigetragen, dass wir überhaupt erlöst werden müssen. Das ist das Einzige, ja. den ganzen Schaden, den haben wir angerichtet, dass es überhaupt dazu kam, dass man jemanden erlösen muss, das haben wir beigetragen. Aber der Rest hat alles er getan, total selbstlos, hat überhaupt nichts davon. Jesus war glücklich im Himmel. Der hat da seine Herrlichkeit, wunderbar, alles super, hat Gemeinschaft mit dem Vater und dem Geist, die Dreieinigkeit, die hat eine Liebesbeziehung miteinander seit Ewigkeit, die brauchen niemanden, schon gar nicht uns. Und trotzdem tat er das. Das ist das Evangelium von Jesus Christus, die gute Nachricht. Er war bereit, alles auf alles zu verzichten um unsertwillen. Wisst ihr, was mir heutzutage, was mich manchmal wundert, was mich manchmal sehr wundert, ist, dass man bekennenden Christen manchmal hinterherlaufen muss. Dass man sie treten muss, um irgendwo hinzukommen, im Gottesdienst, im Hauskreis. Dass man schreiben muss, wo warst du jetzt wieder, was machst du wieder? Dass da irgendwie keine Eigenmotivation da ist. Das wundere ich mich langsam oder manchmal. Es heißt vielleicht dann, das ist mir zu viel, das schaffe ich nicht, ich will meine Ruhe haben. Was, du wirst deine Ruhe haben vor Christus, vor der Gemeinschaft, vor den Geschwistern? Was ist hier los? Und gleichzeitig, und das ist auch ganz interessant, gleichzeitig nimmt man sich Zeit für Hobbys und dieses und jenes und Weiterbildungen und hier und da und dort. Und ich denke mir mal, ist wirklich das Evangelium deine Leidenschaft? Ist das so? Das ist nur eine Frage. Muss ich mir selber stellen? Muss ich mir auch selber stellen? Und in der Gemeinde haben keine Lust. Paulus hatte etwas, was man wesensmäßige Motivation nennt, innere Motivation. Er brauchte niemanden, der ihn antreibt. Er wurde getrieben von diesen Dingen, von der Leidenschaft, von der Dringlichkeit, von dem Bewusstsein des Verwalterseins. Das war sein Antrieb. Man musste ihn nicht treten, damit er sich bewegt, sozusagen. Sondern er kam von sich aus. Er tat das alles von sich aus. Er litt von sich aus, freiwillig. Und es war ihm genug, er brauchte nicht mal Bezahlung. Meine Lieben, ich sage euch das einfach, damit wir uns prüfen. Jeder von uns, jeder muss das für sich selber tun. Wenn man dich oder mich, wenn man uns schubsen muss, ziehen muss, auch dass wir geistlich wachsen, dass man ständig zieht, man hat das Gefühl, man zieht und versucht und probiert und ermahnt und tröstet und ermutigt und zieht und macht und es passiert nichts, dann bist du kein Christ, okay? Du bist einfach kein, das kann einfach nicht sein. Der Heilige Geist, der allmächtige Gott, die Kraft des allmächtigen Gottes wohnt in dir und der Heilige Geist schafft es nicht, dich zu verändern. Das musst du niemandem erzählen. Keinem. Und Paulus hatte diese innere Motivation, er sagte, ich will das, das ist meine Leidenschaft, das verzehrt mich, ich lebe dafür. Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Das war seine Einstellung. Und das glaubt man ihm, wenn man auf der Seite der Schrift, auf den Seiten der Schrift forscht und sieht, wie Paulus gelehrt hat, muss ich sagen, das glaube ich ihm. So wie George Whitefield. Ja, ich glaube nicht, sagte David Hume, aber er glaubt. Er glaubt. Das kann man sehen. Das wird deutlich. Das wird deutlich. Aber ich möchte euch auch ermutigen. Es ist nämlich noch nicht zu spät. Wir sind noch alle da. Das Gericht ist noch nicht gekommen. Und deshalb, wenn dich das betrifft, wenn du merkst, ich habe einfach keine Leidenschaft, ich habe kein Verlangen in mir, Gottes Wort zu lesen, ich habe kein Verlangen, Gemeinschaft zu haben mit anderen Geschwistern, ich habe irgendwie kein Verlangen zu beten. Es ist noch nicht zu spät, wenn das so ist bei dir. Es ist noch nicht zu spät. Tu Buße, kehre um, denke um, flehe Gott an, dass er dir vergibt für diese deine Sünde. Das ist das, was wir tun können. Glaube an den Herrn Jesus und er wird dir vergeben. Er wird dich nicht hinausstoßen. Nein, jeder, der zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, hat Jesus gesagt. Es ist noch nicht zu spät. Und selbst wenn wir Kinder Gottes sind, ich weiß, es passiert auch, das passiert jedem, dass es mal ein bisschen einschläft, dass man so ein bisschen leidenschaftslos wird, motivationslos, dann müssen wir auch darum bitten, dass unsere Leidenschaft wieder neu, unsere Begeisterung wieder neu für die richtigen Dinge da ist. Wir bitten den Herrn, entfache das neu. Und wie können wir das tun? Ich denke, eines der wichtigsten Dinge ist, denke lange, intensiv und viel über das Evangelium nach. Denke lange und intensiv und viel. Denke, mal dir das aus. Lies ein Evangelium, das Johannesevangelium. Lies den Römerbrief. Bete. Gehe betend durch den Römerbrief. Und schau dir an, was hat Jesus getan? Er kam, um mich zu retten. Er hat mir alles gegeben, was ich brauche. Er hat mich mit Reichtum und Segen überschüttet. Darüber müssen wir nachdenken. Unsere Gedanken müssen sich darum kreisen. Und dann werden wir plötzlich bereit sein, zu verzichten, weil all diese anderen Dinge, die werden dann irgendwie gar nicht mehr so wichtig sein für uns. Wir sagen dann, naja gut, also das brauche ich jetzt nicht unbedingt und das muss jetzt ja. Und das schon gar nicht, die Sünde, die auch noch anklopft, das schon gar nicht. Das will ich schon gar nicht. Und das wird so sein, weil das Evangelium, die Leidenschaft, die Begeisterung für das Evangelium dich antreibt. Die Dringlichkeit, du verstehst, es ist dringend, es könnte jede Minute, jede Sekunde, jede Stunde könnte der Herr da, hier zurückkommen, uns holen und dann ist es vorbei. Können wir nicht mehr evangelisieren? Ist vorbei. Wir sind Verwalter und wir haben eine selbstlose Liebe, die uns in Christus vorgelebt wurde, die wir jetzt auch hoffentlich nachahmen wollen. Nicht, weil dich jemand zwingt, nicht, weil dich jemand ständig anruft oder textet, nervt, nicht deswegen. Nicht, weil jemand ständig kommt und sagt, komm doch jetzt mal, mach doch jetzt mal. Nein, weil du das willst, von ganzem Herzen. Und das sollte bei uns so sein. Und zwar, wie Paulus das sagte, nur weil die Liebe Christi mich drängt. Weil ich verstehe, wie sehr Gott mich geliebt hat. Und jetzt will ich das tun, was er sagt. Das ist mein Antrieb. Und sonst aus gar keinem anderen Grund. Die Frage ist, ist es dein Antrieb? Lass uns beten. Herr Jesus Christus, wir sind uns oft der Ernst der Situation nicht bewusst, in der wir stehen, die Verantwortung, die Notwendigkeit, die uns aufliegt, die Verwalterschaft, die wir haben, all diese Dinge, wir sind uns das oft zu wenig bewusst und wir sehen in einem Paulus, wie das ihn drängte, wie es ihn leidenschaftlich machte, wie er aber auch genau wusste, welche große Verantwortung er hatte. Und wer bereit war, wie ein Spitzensportler zu verzichten auf vieles, auf viele Vorrechte, die er hatte. Und so sind wir einfach einmal mehr beschämt und überführt von deinem Wort, von den Beispielen, die wir finden in deinem Wort. Und bitten dich, Herr Jesus, bitte hilf uns, dass wir nicht lau sind. Und diejenigen unter uns, die hier heute Morgen sitzen und die das nicht kennen, die keine solche Leidenschaft haben, die nicht brennen für dich, die das nicht so sehen, die das vielleicht nicht so erleben. Ich bitte dich, dass du dich ihnen offenbarst, dass du ihnen hilfst, Buße zu tun über ihre Sünde, dass sie gerettet werden, dass sie dir nachfolgen von ganzem Herzen. Und allen anderen bitte ich einfach, alle Geschwister, dass sie neu ermutigt sind, sehen können, wie herrlich das Evangelium ist, wie wunderbar. Dass wir einfach unsere Augen von der Welt und von den ganzen Versuchungen wegnehmen und uns konzentrieren auf die Herrlichkeit von dir. Dass wir dich anbeten, dass wir dich betrachten in deinem Wort und immer mehr verstehen, immer mehr wachsen in der Erkenntnis deiner Herrlichkeit. Und dass uns das letztlich antreibt, auch so zu leben, zu verzichten im Dienst, zu dienen, selbstlos zu sein. Und anderen zu dienen und nicht auf uns selbst und unsere eigenen Bedürfnisse ausgerichtet zu sein. Bitte hilf uns, Herr. Wir kämpfen diesen Kampf gegen die Sünde, gegen unser eigenes Herz, gegen die Welt, gegen den Teufel. Und wir haben keine Chance, wenn wir nicht mit deinen Waffen kämpfen. So bitte ich dich einfach für jeden Einzelnen von uns, dass wir mit diesem Bewusstsein in die nächste Woche gehen, dass wir lernen, leidenschaftlich zu sein und zu brennen für dich. Dass wir die Dringlichkeit verstehen, dass wir die Verwaltung verstehen, mit der wir betraut sind und auch letztlich die Selbstlosigkeit, die du vorgelebt hast, dass uns das motiviert und antreibt, zu dienen, zu arbeiten und für dich zu werken, zu deiner Ehre und zu deiner Herrlichkeit. In Jesu Namen. Amen.